Hi und herzlich willkommen zum Schulpodcast mit Oske und Vollmar.
Ich bin Julia und das eben war Justus. Gemeinsam sprechen wir über Tipps und Tricks rund um die Schule und über Stories aus unserem Alltag. In den Medien ist es immer mal wieder präsent. Unter den Mitschülerinnen und Mitschülern wird man schnell abgestempelt. Lehrkräfte sind im Zweifel überfordert und Eltern suchen bei verschiedenen Stellen Rat. Heute geht es um das Thema ADHS in der Schule, wie man damit umgehen kann. Und wie praktisch, dass ich einen Interviewgast habe, der aus dem Nähkästchen plaudern kann. Denn der Vollmar weiß, wovon er redet, der hat das Ganze nämlich selber durch. Fangen wir doch erstmal mit sowas wie einer Definition an. Was ist eigentlich genau ADHS? Also was verbirgt sich hinter der Abkürzung? Und was sind davon ausgehend dann auch die Symptome?
Okay, also ADHS steht für Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Das heißt, im Grunde genommen ist das eine Mischung aus Konzentrationsproblemen, Problemen, sich zu fokussieren und einer überschießenden Aktivität, häufig gepaart auch mit einer leichten Reizbarkeit. Ja, es gehört noch ganz viel weiteres dazu, aber das ist so erstmal das Grundlegende. Abzugrenzen davon ist ADS, da fehlt das H, also die Hyperaktivität. Da besteht das Problem dann hauptsächlich in der Aufmerksamkeit. Natürlich kann jetzt jeder sagen, ah, mein Kind ist aber auch unaufmerksam. Es ist halt nicht so einfach. Und da gehören eben mehrere Sachen dazu. Und nur weil ein Kind ab und zu mal unaufmerksam ist, hat es noch lange kein ADS. Da gehört ein großer Diagnostikapparat dazu. Und ja, man muss tatsächlich mal ziemlich vorsichtig sein mit dem Begriff. Aber letzten Endes ist es einfach eine Krankheit, die Behandlung braucht.
Ja, ich finde es wichtig, dass du das nochmal so sagst mit der Krankheit. Das hätte ich sonst auch nochmal eingeschoben, denn es ist quasi wirklich eine, es ist ja im Rahmen der Psyche, ne? Also quasi eine psychische Störung. Und so wie bei anderen Krankheiten.
Nicht nur. Also es ist schon auch so, dass dir gewisse Botenstoffe im Hirn fehlen oder einfach zu wenig in der Konzentration vorhanden sind und dadurch dann eben bestimmte Effekte ausgelöst werden, ne? Also diese Konzentrationsschwäche beispielsweise.
Okay, aber es ist eine Krankheit. Also es ist eine, genau, das ist eine wichtig. Und es ist nicht, es geht nicht um eine Einstellungsfrage. Sowas wie, ja, hat zu wenig Motivation oder kann sich nicht aufraffen, ne? Also genau. Das war mir wichtig.
Ja, das ist tatsächlich so eine Sache gerade, die ich sehr schwierig finde bei Eltern, wenn dann immer gesagt wird, ja, wir wollen unser Kind ja nicht abstempeln und so weiter, ne? Wo ich denke, ja, okay, und wenn das Kind Diabetes hat, stempelst du das dann auch ab oder was?
Genau, deswegen meinte ich. Merkt man denn eigentlich selber, dass man so ist, also dass man sich so und so verhält? Ich meine jetzt, bevor man eine Diagnose bekommt.
Also du meinst sowas wie Reizbarkeit und Aufmerksamkeitsprobleme?
Genau, also wenn ich mir jetzt vorstelle als Kind, merke ich dann, dass ich im Vergleich zu Gleichaltrigen oder zu meinen Freunden oder zu meinen Geschwistern schon auch immer das Gefühl habe, ja, ich kann mich irgendwie einfach nicht konzentrieren, auch wenn ich mich wirklich anstrenge. Ich schweife hier irgendwie immer ab oder ja, sowas wie Impulskontrolle, da habe ich einfach meine Schwierigkeiten.
Ich meine, ich kann jetzt natürlich nur für mich sprechen und für meine Vergangenheit. Ich weiß nicht, wie das bei anderen ist. Ich meine, mein Bruder hat es auch. Vielleicht kann ich da noch so ein bisschen, aber ganz grundlegend war es bei uns beiden so, dass wir das nicht gemerkt haben. Also dir fehlt die Möglichkeit, das an der Stelle selbst zu regulieren oder uns fehlte die Möglichkeit. Und gerade im Kindesalter, wo du dich echt noch nicht so viel reflektieren kannst, das fällt auch Erwachsenen schwer, aber Kinder, also bei uns hat es nicht funktioniert. Wir haben das nicht gemerkt. Und es war bei mir sogar so, im Zuge der Therapie gab es auch eine Gruppentherapie unter anderem. Und da waren dann eben ganz viele von ADHS betroffene Kinder. Und als ich gesehen habe, wie sich die anderen verhalten, hat meine Mutter mir dann irgendwann mal erzählt, habe ich wohl ganz schockiert gesagt, so wie die bin ich aber nicht, oder? Hm. Und in dem Moment hat sie halt gesagt, doch, du bist genau so. Und ab dem Moment hatte ich dann so ein bisschen einen Blick dafür und konnte das ein bisschen besser. Aber das ist halt, das ist zum Beispiel ein Teil der Therapie, das eigene Verhalten bewusst werden zu lassen an der Stelle.
Okay, also da, wo der Spiegel vorgehalten wird.
Ja.
Aber jetzt haben wir eine Frage übersprungen. Quasi vor der Therapie oder Behandlung würde ich ganz gerne noch kurz fragen, wer diagnostiziert das Ganze eigentlich?
Ja, in diesem Fall ist das ein Psychologe.
Genau, ein Jugendpsychologe.
Ja, genau. Zu dem du gehst, es gibt, ich weiß nicht, wie das heutzutage läuft, als das bei mir damals war, liefen die ersten Studien gerade und ich war da in den Studien mit drin, von daher kann ich nicht so richtig sagen, wie die Diagnostik heutzutage funktioniert oder generell funktioniert. Es ist allerdings mehr als nur ein Fragebogen oder mehr als nur ein mein Kind ist unaufmerksam und braucht Ritalin, irgend sowas in der Richtung, sondern da läuft schon noch ein bisschen mehr. Es läuft Konzentrationstest und so weiter. Und bis es dann tatsächlich zu dieser Diagnose kommt, vergeht schon ein bisschen Zeit. Ne? Also da steckt ein bisschen was dahinter. Zumindest, das muss man leider dazu sagen, wenn man bei einem kompetenten Arzt ist. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit, seitdem wir an der Schule sind, auch schon immer wieder mitbekommen, dass da viel Schwachsinn läuft, ne? So nach dem Motto, schmeiß mal einfach mal Ritalin rein, mal gucken, was passiert. Ich bekomme immer wieder von Eltern mit, dass Ritalin gegeben wird ohne eine begleitende Therapie, was halt völliger Schwachsinn ist. Denn letzten Endes bedeutet das halt, dass die Wurzel des Problems, nämlich die Selbstregulierung, das alles unter Kontrolle zu bekommen, weil man ja ein Problem hat, das nicht weggeht. Das wird nicht angegangen. So, und das bedeutet natürlich unterm Strich, dass das Problem bestehen bleibt. Wenn du nicht lernst, mit dem Problem umzugehen und das Problem zu lösen, behältst du das Problem. Es verwächst sich nicht. Und dann bekomme ich tatsächlich immer so ein bisschen, weiß ich nicht, das macht mich ein bisschen Pelz, wild, ehrlich gesagt. Pelz. Ich kriege richtig Pelz, ja, da kann ich nicht gut mit umgehen, weil das so ein halbherziger Ansatz ist, bei dem ich mich natürlich auch immer frage, an wem hängt das Ganze. Aber meiner Meinung nach müsste man da tatsächlich auch von ärztlicher Seite mal ein bisschen drauf aufpassen, dass das vernünftig läuft.
Genau, also im Grunde genommen kann man doch eigentlich sagen, dass ein Verdacht von Eltern, Betreuern, Lehrern gestellt wird und dass daraufhin dann wirklich ein Arzt sich das, ne, es ist ja eine richtige Krankheit.
Ja.
Also bei Diabetes würde man ja auch nicht sagen, ich vermute das jetzt und dann fängt man irgendwie, ne, dann holt man sich die Insulinspritze für sein Kind, sondern danach würde man ja auch ordentlich zum Arzt gehen und das einfach mal abklären lassen, Werte
genau
abnehmen. Dann zu der Behandlung hast du jetzt eigentlich schon relativ viel gesagt. Was würdest du sagen, jetzt einfach mal so von deinem subjektiven Gefühl, wie ist vielleicht so die Verteilung zwischen den einzelnen Therapiemaßnahmen, also von Medikamenten bis zur Gruppentherapie bis hin zur, was hattest du als zweites gesagt, ja einfach so selber sich Strategien zu suchen, was würdest du da sagen und ändert sich das vielleicht auch im Laufe der Zeit?
Also bei mir war es so, dass ich in der Grundschule ist es aufgefallen, dass ich Probleme hatte. Ich konnte vor der Grundschule schon lesen und grundlegend rechnen. Das heißt, es war mir stellenweise tatsächlich auch einfach zu langweilig. Und ich habe soziale Probleme mit Mitschülern bekommen. Also ich war relativ charakterstark, wollte mich nicht unterkriegen lassen. Und dann kam halt die Impulskontrolle dazu, ne? Und gab es öfter mal Konflikte. Es gab so Vorkommnisse wie mitten im Unterricht Klasse 2, Tisch umgeworfen, aus dem Klassenraum gerannt und auf dem Spielplatz gespielt. Und ja, das kam dann irgendwann die Therapie. Und als es dann tatsächlich diagnostiziert war und klar war, okay, da müssen wir jetzt was machen, wurde erstmal mit Medikinet damals eingestellt. Es ist quasi so wie Ritalin, ist einfach ein anderes Produkt. Und das ist dann auch nicht so, dass man sagt, ne, das braucht jetzt die Dosis und dann läuft das, sondern man muss sich so ein bisschen an die Dosis rantasten. Das heißt, man guckt so nach und nach, ab welcher Dosis verschwinden die Probleme. Denn das gehört so ein bisschen dazu, es gibt keine Wirkung ohne Nebenwirkung. Ne? So Nebenwirkungen von Medikinet waren ganz praktisch bei mir. Ich konnte schlecht einschlafen abends, ich habe einen hohen Blutdruck bekommen. Manche sind auch abgeschlagen, ein bisschen müde, wenn die Dosis vielleicht auch teilweise ein bisschen zu hoch ist. Das sind so die Sachen und da muss man natürlich entsprechend gegenwirken. Das ist erstmal der erste Part, also die medikamentöse Therapie, die ja die meisten dann einfach verschreiben. Der zweite Teil, der für mich oder der aus meiner Sicht aber viel wichtiger ist, ist eigentlich der therapeutische Teil. Ich war bis zur Absetzung des Medikaments durchgängig in Behandlung. Das war zum Schluss dann so, dass zweimal im Jahr eine Sitzung stattfand, bei der ich befragt wurde, wie es in der Schule läuft, wie es mit meiner Konzentration läuft. Wir haben über Strategien gesprochen, ganz viel reflektiert, geguckt, wie es mir geht. Natürlich die Parameter genommen im Zuge der Medikamententherapie, geguckt, ob alles gut eingestellt ist und so weiter. Und es gab die Gruppentherapie, die ich schon angesprochen habe, die ich tatsächlich von all diesen Maßnahmen am für mich persönlich praktischsten und augenöffnendsten fand, weil einfach dieser Moment kam, dieses krass, so bin ich, das ist krass.
Mhm.
Und das war so der Punkt tatsächlich, ab dem sich bei mir dann angefangen haben, Dinge zu ändern. Also dann wussten meine Eltern halt auch, wenn sie mich darauf ansprechen und sagen, hier Justus, das ist gerade wieder so eine Situation, dann konnte ich damit was anfangen.
Dann wusstest du quasi einzuordnen, auf was sie sich gerade, ne, auf was sie sich gerade
beziehen. Genau, das hatte mir was ausgelöst, denn ich habe ja gesehen, wie die anderen drauf waren und so wollte ich natürlich nicht sein, obwohl ich ja so war, ne, so dieses Reizbare, diese springende Aufmerksamkeit, dieses nicht fokussiert sein, so wollte ich nicht sein. Ich war ein grundlegend strebsamer Mensch, ich wusste, was ich werden wollte, ich hatte immer Ziele und dann, ja, das war für mich so ein Hindernis, das wollte ich auf keinen Fall.
Was waren dann so die belastenden Situationen für dich im Alltag?
Ja, ich habe schon gemerkt, dass ich mich nicht konzentrieren kann, ne? Also ab diesem Punkt, wo dann die Therapie angefangen hat und man da auch darauf gestoßen wurde und dann gezeigt wurde, hier, ne, da ist irgendwie ein Problem, dann hast du eine Aufmerksamkeit dafür. Und dann habe ich das natürlich schon gemerkt und das frustriert.
Mhm.
Also du sitzt dann da und du hast das Gefühl, je älter man wird, desto mehr. Als Kind merkst du das vielleicht teilweise noch nicht. Darum finde ich es wichtig, dass man sehr früh anfängt mit der Therapie und dann schon viel gelernt hat. Du sitzt da und merkst richtig, wie die Konzentration schwindet und wie der Fokus abdriftet. Manchmal passiert das einfach so und du bist dann weg von der Arbeit und du merkst es nicht mal richtig. Das ist für einen selbst noch das Angenehmere, aber für die Arbeit natürlich das Schlimmere, weil man nicht dagegen steuern kann. Das Unangenehmere ist, wenn man es selber merkt und nicht unter Kontrolle hat. Also du merkst, du schweifst ab und du versuchst dann wieder dich zu konzentrieren und nach 2 Sekunden bist du wieder weg. Und das ist dann halt der Punkt, ja, da muss man dann eben Strategien finden. Und so eine Strategie, die mir total geholfen hat, ist tatsächlich, meine Mutter hat das dann gemerkt und die hat mich rausgeschmissen. Also die hat dann gesagt, das
rausgeschickt.
Die hat mich tatsächlich rausgeschmissen. Also das war so Beginn der Oberstufe. Ich habe für Klausuren gelernt, ich hatte wahnsinnig viel zu tun. Ich musste für Schule immer schon viel arbeiten, um vernünftig da meine Leistung abzubringen. Und die ist dann ins Zimmer gekommen und hat gesagt, so Justus, du hast jetzt hier über eine Stunde schon gelernt. Ich sehe, du bist mit deiner Konzentration durch, anziehen, raus. Und dann war ich auch so, ja, ich bin aber noch mittendrin. Und sag, nein, du ziehst dich jetzt an und gehst raus. Nimm Fußball mit, geh eine halbe Stunde Fußball spielen, nimm dir deinen Bruder auch mit.
Mhm.
Und das war dann so. Ne? Dann war die Tür zu, ich hatte dann meinen Ball und meinen Bruder und dann hieß jetzt so, zack, sieh mal zu, dass du dich jetzt bewegst. Und das hat mir unglaublich geholfen. So rausgehen, Kopf durchpusten, einmal die Sau rauslassen, Gas geben, Luft holen, das war richtig gut.
Ich
muss tatsächlich auch sagen, das hilft mir bis heute sehr gut.
Ich wollte gerade sagen, ich meine, das merkt man ja auch ohne, dass man jetzt ADHS hat. Ne? Also so dieses klassische, wenn man in der Uni sitzt und der Kopf wird immer schwerer. So.
Letzten Endes ist das immer so. Alles, was dir hilft, persönlich mit der Konzentration, wird auch einem Kind mit Hyperaktivität beziehungsweise ADS und ADHS helfen.
Ja.
Das Problem ist halt nur größer und tritt schneller auf.
Ja.
Aber alles, was dir hilft, hilft denen auch. Also beispielsweise Struktur aufzubauen, klare Abläufe aufzubauen, das hilft dir natürlich mit der Struktur, aber das hilft einem ADS und einem ADHS-Kind natürlich auch unglaublich viel.
Mhm. Wie kann man denn sagen, das kam jetzt schon so ein bisschen raus, der Unterschied ADHS bei Kindern und bei Erwachsenen? Also ich meine, abgesehen davon, dass bei Kindern natürlich die Eltern in der Verantwortung sind, wie du vorhin gesagt hast, ne, die müssen erstmal den Schritt machen und sagen, wir haben einen Verdacht, wir lassen eine Diagnose stellen, wenn die sich bestätigt, sich dann auch nicht zu sagen, ich stelle mich jetzt gegen das Medikament, sondern sich dann zu sagen, das hat alles seinen guten Grund und ich akzeptiere, was da alles zugehört. Und
wenn du wüsstest, wie viele sich dagegen stellen.
Ja,
ne?
Ich weiß, deswegen sage ich es nochmal, dass die Eltern so, da...
Entschuldigung, da muss ich mal kurz rein, weil das so ein Punkt ist, den ich hier ganz gerne allen mitgeben möchte, die zuhören. Wer von euch würde auf die Idee kommen, jemandem, der Diabetes hat, sein Insulin wegzustellen und zu sagen, nö, brauchst du nicht, kommst du ohne klar, machen doch alle anderen auch.
Ja, ja.
Das ist eine Krankheit. Du kannst dem Diabetiker nicht das Insulin wegnehmen. Und genauso wenig solltest du jemandem, der tatsächlich dieses Medikament braucht, das Medikament wegnehmen. Es hilft. Und ich muss von mir sagen, wenn ich mir die Zeugnisse aus der Grundschule angucke, der ersten beiden Jahre, ich hätte auch laut Aussage meiner Grundschullehrer wahrscheinlich nach der Grundschule auf die Sonderschule gewechselt. Aufgrund von Verhaltensauffälligkeiten und weil die Leistung, die ich eigentlich hatte, nicht abrufbar war. Und ich muss tatsächlich sagen, ohne die Therapie mit allen ihren Facetten, nicht nur mit den Medikamenten, sondern mit allem, was dazu gehört, hat mir geholfen, letzten Endes mein Studium durchzuziehen und meinen Abschluss zu machen und jetzt Lehrer zu sein.
Studium, ja, alles.
Ja. Ja, jetzt hast du gerade gesagt, der Unterschied zwischen Kindern und Erwachsenen. Ja, natürlich sind die Erwachsenen für ihre Kinder in der Pflicht, aber also ich würde behaupten, mein Vater hat auch zumindest Züge von ADHS und wenn man sich dann selbst reflektiert und sich selbst eingestehen muss, dass man Hilfe braucht, ist das, glaube ich, schwieriger. Wenn man dann einen Partner hat, der einem zur Seite steht, kann das sehr viel helfen. Bei mir war es jetzt so, ich habe das Medikament dann immer mal wieder versucht auszulassen. Auch das gehört zur Therapie, dass man es ausschleicht, dass man es reduziert, dass man guckt, ob es ohne geht. Und habe es dann letzten Endes nach dem Abi final weglassen können. Was bedeutet natürlich fürs Studium, ich hatte dann viele, viele Jahre Erfahrung mit der Krankheit und hatte gelernt, damit umzugehen. Aber es geht halt, wie gesagt, nicht weg. Und fürs Studium warst du dann schon dabei und warst an meiner Seite. Und dieser Part vom Rausschmeißen und jemandem mal eine Grenze aufzeigen oder mal darauf hinweisen, dass man gerade völlig unfokussiert ist, der geht dann irgendwo auch auf den Partner über. Das kann natürlich auch unangenehm sein. Da muss man irgendwie seine Rolle finden. Ich bin dir sehr dankbar, dass du das gemacht hast. Ja, du hast mir da tatsächlich sehr geholfen. Ja, und ich kann verstehen, dass man da manchmal genervt ist, aber ja, was soll ich dazu sagen? Ich bin dir dankbar, ich bin wirklich dankbar dafür.
Sehr, sehr gerne. Wie kann man denn Betroffenen helfen, wenn du jetzt gerade schon gesagt hast, Elternrolle, Partnerrolle oder vielleicht auch Freunde, die mit in einer WG wohnen, die können ja genauso eine Rolle einnehmen.
Ja, ich denke, so dieser Reflexionspart von außen, jemandem mal zu sagen, dass man jetzt vielleicht gerade mal eine Pause machen müsste, sich mal bewegen sollte, das kann schon ganz gut funktionieren. Problematisch ist der impulsive Teil, ne? Also dieses von jetzt auf gleich, von 0 auf 100 fahren, dieses Explosive, das ist schwierig, jemanden da rauszuholen. Man muss halt lernen, das selbst zu sehen, denn ich habe so immer das Gefühl gehabt, wenn man darauf gestoßen wird, macht es das teilweise nur noch schlimmer. Ne? So dieses, ich meine, das kennt jeder andere auch, wenn jetzt jemand ankommt und sagt, was rastet denn jetzt hier so aus?
Ja, dann das bist du auf 180.
Das trägt nicht dazu bei, dass es besser wird. Ja, aber so ein bisschen Konzentrationshilfe kann auf jeden Fall nicht schaden. Also irgendwie, dass ne, jemand da einem so ein bisschen Struktur reingibt und einem so ein bisschen unter die Arme greift. Aber ja, tatsächlich ist man als Erwachsener dann irgendwann an dem Punkt, wo man auch selber klarkommen muss mit seinen Strategien.
Ich finde, wenn du sagst, so klare Abläufe, Regeln, Strategien, kann es natürlich auch einfach helfen. Ich meine, als Kind ist das ein bisschen von außen vorgegeben, aber je älter man wird, desto weniger, dass einfach der Tag quasi gleich abläuft. Und auch wenn dieses Wort Stundenplan sich natürlich sozusagen auf die Schule bezieht, aber sowas kann man ja auch im größeren Rahmen von sich selber haben, von so einem Studiumstag, ne? Also sich wirklich den Tag zu unterteilen und zu sagen, so dann und dann sind meine Präsenzveranstaltungen, dann und dann ist eine Arbeitszeit, die ich mir ganz bewusst lege, dazwischen ist vielleicht der Sport. Und dann, das ist die bewusst freie Zeit, sodass man auch in dieser Zeit klarer abgrenzen kann, dass jetzt der Freund aus der WG nicht den ganzen Tag so ungefähr hinter dir herläuft und sagt so, hallo, hallo, du müsstest mehr arbeiten, ne? Oder die Frau, die Freundin, was auch immer, sondern dass man ganz klar sagen kann, jetzt wäre eigentlich so der Zeitpunkt und dass man da dann halt vielleicht drauf gestoßen wird und nicht, dass den ganzen Tag eigentlich so eine Art Lernrolle eingenommen werden muss, weil das ist ja auch nicht das echte Leben am Ende. Und nach dem Studium ergibt sich ja sowieso nochmal ein anderes. Also wenn man im Berufsalltag einsteigt, dann, aber das kannst du ja vielleicht gleich nochmal selber sagen, dass wie sich da die Rolle von ADHS dann sozusagen ändert.
Ja, absolut. Zumal man sagen muss, es ist ja bei jedem anderen im Studium auch nicht so, dass du den ganzen Tag durchpaukst. Also es gibt ja eine ganz natürliche Phasierung. Aber das, was du gesagt hast, ne, also zwischendurch mal Sport zu machen, finde ich unglaublich wichtig, so als grundlegenden Tipp. Mir hat der Sport immer sehr geholfen, wieder Fokus zu finden und mich auszugleichen und einfach mal so diese körperliche Unruhe loszuwerden. Und der Stundenplan natürlich auch, ne? Also klare Abläufe. Meine Mutter hat immer zu mir gesagt, du brauchst eine Wand rechts und eine Wand links und es geht nur geradeaus. Was sie damit sagen wollte, ist, du brauchst halt Struktur, ganz viel Struktur. Und das ist das absolut Wichtigste, dem Kind oder dem Erwachsenen an der Stelle dann zu helfen, sich durchzustrukturieren. Natürlich nicht in einem Maße, wo diese Person sich dann fremdbestimmt fühlt und das zu Konsequenz, also in der Konsequenz zu Stress und zu Konflikt führt, sondern in einem Maße, in dem halt für die Person einfach tatsächlich eine Hilfestellung dadurch passiert.
Rahmen gesteckt,
ne?
Ist.
Ja, genau. Also wenn ich jetzt mal zurück überlege, war es zum Beispiel immer so, dass meine Mutter mit uns aufgestanden ist. Wir haben gemeinsam gefrühstückt, Schulbrote eingepackt, ab zum Bus, zack, in die Schule, nach dem Schultag nach Hause, eine Kleinigkeit gegessen, sofort an die Hausaufgaben setzen, nicht irgendein Brimborium drumherum. Das hat für mich gut funktioniert. Das heißt nicht, dass das für andere auch genauso gut funktioniert. Aber das hat mir halt einen klaren Zeitrahmen gesteckt. Und wenn ich dann gemerkt habe, es geht nichts mehr, Pause machen, rausgehen, was tun, auf gar keinen Fall irgendwo an den Computer, ans Handy oder sonst irgendwo hinsetzen und wieder konsumieren und wieder ablenken, sondern wirklich was aktiv tun. Ja, dann Hausaufgaben beenden, nachmittags zum Sport gehen, ne, irgendwo, was man da an Vereinsaktivitäten hat, mit Freunden treffen und dann abends zu einer festen Uhrzeit essen. Also einfach wirklich einen klar strukturierten Zeitplan zu haben, was nicht bedeutet, dass jede Minute ausgeplant sein muss, aber dass einfach klar ist, was passiert als nächstes. Weißt du, wie ich meine?
Mhm. Also im Grunde genommen muss man ja auch einfach sagen, je weniger Handlungsoptionen einem sozusagen zur Verfügung stehen, desto weniger kann man sozusagen auch wieder sich darin verlieren,
ja,
zu entscheiden, was dann jetzt, ne, was dann jetzt quasi gerade dran sein könnte. Und das mit dem Bildschirmzeit, das finde ich super wichtig, dass du das sagst. Also ich meine, ich habe dich ja als nur als Erwachsenen erlebt, aber ich habe auch einen Unterschied erlebt. Wenn du als Erwachsener, ich meine, da muss man sagen, du hattest keinen Ritalin mehr, ne? Du bist so zurechtgekommen und das hat natürlich an der einen oder anderen Stelle auch manchmal zu Frust gesorgt, aber du hast
auch
das...
Auch für Reibungsverlust, ganz klar.
Genau, aber sich da einfach zu sagen, man muss sich überlegen, was ist gute Ablenkung und gute Entspannung und was ist schlechte. Und da gehört weder der Fernseher dazu, noch irgendein Tablet, noch irgendein Handy. Also das macht eher alles noch schlimmer. Und es geht ja wieder in so eine Richtung, dass die Reize überflutet werden, dass man einfach so viel aufnimmt. Da wird nichts rausgelassen, ne? Also ich stelle mir das immer, oder ich habe das mal in irgendeinem Podcast gehört, wie so eine Badewanne. Und die wird den ganzen Tag gefüllt mit Eindrücken, mit allem, was du gelernt hast. Und dann am Ende des Tages oder wenn man nach Hause kommt, dann einfach zu sagen, da muss auch einfach mal ein bisschen Wasser abgelassen werden von den Sachen, die vielleicht auch unwichtig waren oder die einen aufgewühlt haben. Und das wird nicht abgelassen, indem man sich vor einen Bildschirm setzt und irgendwas umherdaddelt, sondern das wird abgelassen, indem man aktiv ist, indem man vielleicht musiziert, indem man sich mit Freunden trifft. Ne? Solche Hobbys dann in dem Fall ausübt.
Ja, total. Ich meine, es hilft natürlich trotzdem, eine Pause zu machen. Ne? Also ich sage jetzt nicht, dass man sich hinsetzt und daddelt und es bringt überhaupt nichts. Ich bin selber jemand, ich spiele sehr gerne mal ein Computerspiel. Auch im Studium habe ich sehr gerne mal gespielt.
Ja, aber nicht zwischen deinen Lerneinheiten.
Richtig. Wenn ich am Lernen war und ich brauchte eine Pause und ich habe gespielt, habe ich hinterher selber gemerkt, dass meine Konzentration fast genauso schlecht war wie vorher. Wohingegen, wenn ich dann tatsächlich einen Cut gemacht habe und zum Sport gegangen bin, war ich wieder frisch in der Birne.
Ja.
Also das ist, ich habe einen Riesenunterschied gemerkt. Definitiv.
Okay, dann können wir eigentlich schon zu den Tipps kommen. In der Schule kann natürlich so ein Buddy-System helfen. Also ich meine, ja, natürlich der Zehnjährige oder die Zehnjährige, die jemanden neben sich sitzen hat, der davon betroffen ist, der kann natürlich nicht mit derselben Distanz da drauf gucken wie man selber. Aber das sind ja so ganz kleine Sachen, wo man das dann trotzdem auch merkt. Selbst wenn man noch nicht, ne, wenn man nicht erwachsen ist. Also zum Beispiel ein ganz praktisches Beispiel, auch wenn das jetzt nicht unbedingt aus der Schule ist, aber im Restaurant achte ich zum Beispiel immer darauf, dass du so sitzt, dass du nicht zum Beispiel die Tür oder in den Raum guckst, sondern dass du gegen die Wand guckst, ne, wenn wir irgendwo in der Ecke sitzen. Weil ich halt weiß, dass es einfach so viel also außer natürlich, wir wollen irgendwie nicht groß reden, aber es hat so viel Potenzial für Ablenkung. Und da dann einfach sich zu sagen, okay, es wird ja neben jemand gesetzt, der jetzt nicht auch noch zusätzlich so vor sich sprudelt und man wird vielleicht nicht an die Position im Klassenraum gesetzt, von der man wirklich alles, aber wirklich alles beobachten, sich ausdenken, ausmalen und vielleicht sogar kommentieren kann.
Ja, das ist vielleicht auch ein Grund, warum mir es in der Schule und auch meinem Bruder tatsächlich geholfen hat, weit vorne zu sitzen.
Ja, da siehst du ja fast nicht.
Du siehst also, nicht so viele andere Mitschüler mit allem, was sie da nebenbei
genau,
machen.
Du
kannst dich auf das konzentrieren, was genau vor deiner Nase passiert.
Denn in der Klasse wird eine Menge nebenbei gemacht.
Und dann wirst du halt auch gesehen. Ne? Also er hat mir unglaublich geholfen. Da hat zwar ein bisschen gedauert, sich das einzugestehen, aber der Punkt, da habe ich deutlich einen Unterschied gemerkt. Beim Buddy muss man natürlich aufpassen, dass man das Kind daneben nicht überfordert und auch nicht belastet. Denn das ist natürlich eine Verantwortung und auch eine gewisse Last, die man da bekommt. Aber gerade wenn man einen guten Freund dabei hat oder jemanden, der eigentlich sehr konzentriert arbeitet und relativ ruhig ist, dann kann das ein guter Gegenpol sein.
Genau.
Und das soll ja auch nicht jemand sein, der sagt, du musst jetzt arbeiten, sondern einfach, ne, ey, komm hier, uns wurde doch gesagt, wir haben nur 2 Minuten, lass uns loslegen. Hier, guck mal, wir müssen in dieser Aufgabe das machen. Also einfach jemand, der einen nochmal so ein bisschen mitnimmt. Genau,
ja.
Das ist, muss gar nicht ein Anschieber sein, aber so ein Anstupser geben in die richtige Richtung, das reicht häufig schon.
Ja, aber dann kommt es eigentlich direkt zum zweiten Punkt, ne? So Stigmatisierung vermeiden. Also es ist niemandem geholfen und dem Kind erst recht nicht, wenn da einfach so dieser Stempel drauf gesetzt wird, sondern wir wollen ja irgendwie gucken, wie können wir dann ganz konkret in der Klasse beim Lernen und zu Hause unterstützen. Und nicht abstempeln.
Das gilt meiner Meinung nach vor allem für Eltern und für Lehrer. Also dass mal irgendwie, wie oft habe ich in der Schule gehört, dass irgendjemand sagt, du hast ADHS oder was, oder bist du hyperaktiv heute, ne? So diese dummen Sprüche, wo ich so denke, ja gut, die haben halt einfach keinen Plan, wovon sie reden.
Das ist Abwertende.
Ja, aber das ist halt einfach nur dummes Erzählen, ne? Weil die einfach überhaupt keine Ahnung haben, worum es geht. Aber viel schlimmer finde ich, wenn Eltern dann kommen mit diesem ich will mein Kind nicht abstempeln, ne? Da sind wir wieder bei der Sache mit dem Diabetiker und dem Insulin, da kriege ich echt einen Hals. Oder noch schlimmer, wenn Lehrer dann so nach dem Motto sagen, kannst du mal konzentrieren, so wie alle anderen Kinder. Und ich denke, hallo? Was ist mit dir?
Ja.
Hinten liegt einer mit dem Herzinfarkt, kannst du mal aufstehen, so wie alle anderen Kinder. Ja. Das funktioniert nicht. Ignoriert es bitte nicht, da muss halt was passieren. So, und zwar auf einer verständnisvollen Ebene und nicht auf einem, der ist irgendwie der Trottel, der braucht Hilfe, weißt du?
Ja, sondern einfach Verständnis zeigen und auch frühzeitig da reingehen.
Das Ganze vor allem ernst nehmen und auch das Kind ernst nehmen mit seinen Bedürfnissen.
Ja. Würde man ja selber sich auch wünschen, ne?
Absolut,
natürlich. Wenn man da drin steckt. Also
ja.
Ich meine, du hast es ja durch. Genau, und das Letzte wäre vielleicht noch so ein bisschen einfach zu gucken, jede Maßnahme hat halt vielleicht auch einfach so ein bisschen ihre Zeit, ne? Also in der Grundschule dieses klassische Kreide holen, da würde jetzt, glaube ich, einfach niemand böse sein, wenn man so diese Aufgabe bekommt, vorausgesetzt, dass es jetzt nicht so, ey, du nervst, geh mal Kreide holen, sondern einfach, dass man vielleicht im Blick hat und sich denkt, ja, das könnte jetzt eine gute Gelegenheit, oder hier, ich habe was vergessen, gehst du nochmal zurück.
Oh, das ist gut, Verantwortung übertragen.
Ne?
Ja.
Also da hat man direkt auch so eine Aufgabe, fühlt sich wichtig und nicht fühlt sich, dass man irgendwas nicht hinbekommt. In der Sek. 2 würdest du das natürlich nicht machen. Da würdest du als Lehrer andere Strategien anbieten.
Aber auch da wieder, ne, so dieses Kreideholen, auch das ist natürlich, also ist so ein Klassiker, das habe ich so häufig gehört. Das kommt halt auch voll auf die Situation an. Natürlich schickst du das Kind nicht zum Kreideholen, wenn es gerade super konzentriert arbeitet. Hey, 3 Kreuze, sei froh, dass das läuft.
Ja.
Und hinterher unbedingt loben, dass das so toll funktioniert hat. Ne? Positiv verstärken. Aber wenn du natürlich merkst, okay, da ist die Konzentration völlig durch, du hast gerade schon 5-mal angesprochen, du hast dabei gesessen, sofort ist die Konzentration wieder weg, dann einen Break zu machen und zu sagen, hier, ey,
ja,
ne, lauf mal eine Runde oder tust du mir mal einen Gefallen oder so, das ist dann was anderes. Da kann man das dann gut machen.
Okay, versuchen wir mal, oder versuchst du vielleicht eine Zusammenfassung zu geben? Du hast ja heute den größten Redeanteil gehabt.
Ja, ich glaube, ich würde anfangen bei Lehrern und Eltern. Bitte nehmt ADHS einfach ernst. Erzählt nicht irgendeinen Schwachsinn darüber, sondern nehmt es ernst. Und wenn ihr keine Ahnung habt, wovon ihr sprecht, dann informiert euch.
Sucht euch Hilfe.
Ja, sucht euch Hilfe. Tut nicht so, als wäre das irgendwas nicht ernstzunehmendes, und ergreift vernünftige Maßnahmen. Ja, zu vernünftigen Maßnahmen gehört halt nicht einfach nur, ja, so nach dem Motto, ich ignoriere das Ganze weg, und genauso wenig gehört dazu, ich schmeiße oben Medikament rein und gucke mal, was dabei rauskommt. Da gehört mehr dazu. Und irgendwann soll man auch damit vernünftig klarkommen als Mensch. Und dazu gehört dann eben auch eine entsprechende Therapie. So. Und jemand, der einfach nur oben Medikamente reinschmeißt, muss sich nicht wundern, wenn es nicht funktioniert.
Mhm.
Das sind halt nur 50%, wenn es hochkommt. Und ja, das ist mir sehr wichtig. Zweiter Teil für die Schule und generell für das restliche Leben eigentlich auch. nett gemeinte Unterstützung immer sehr gerne. Eine Bevormundung und eine Konfrontation eher schwierig, gerade aufgrund der Impulsivität. Struktur, 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 immer wieder Struktur, klare Abläufe, ne? Klarer Tagesablauf. Struktur gilt auch für die Schulfächer, klare Ansage, wie strukturiere ich meine Mappe, wie läuft so eine Unterrichtsstunde ab, ne? Also es fängt immer gleich an, es hört immer gleich auf, es gibt gewissen Ablauf. Das hilft einfach, nicht sofort wieder den Fokus zu verlieren, sondern weil man...
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich, geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.
Weil man weiß, okay, als nächstes kommen jetzt die Hausaufgaben, die wir vergleichen.
Fahrplan.
Dann kommt irgendwie ein Stundeneinstieg, wir machen irgendwas, wir vergleichen, wir üben das nochmal, es kommt eine neue Hausaufgabe. Also ich weiß, was kommt, ne? Es ist vorhersehbar, es ist für mich strukturiert, das hilft sehr. Ja, und als letztes natürlich Bewegung, ne? Also aktive Pausen zu machen, mal Dampf abzulassen. Mir hat tatsächlich auch der Kampfsport geholfen, so mit diesem Impulsiven, mit Aggressionen umzugehen. Ja, ansonsten tatsächlich viel Bewegung. Immer mal wieder. Und wenn man mal merkt, die Konzentration ist raus, dann halt nicht irgendwo vor die Konsole oder vor dem Fernseher setzen, sondern wenn das Ziel ist, dass danach nochmal was gemacht wird, dann wirklich einen Cut machen, bewegen und dann nochmal neu einsteigen. Ja, und ansonsten kann ich wirklich immer nur wieder sagen, Struktur, 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 Struktur. Und begleitende Maßnahmen und nicht nur Medikamente.
Beim heutigen Entweder-Oder musst du dich zwischen dem TV oder dem Beamer im Klassenzimmer entscheiden und sagen, was du quasi als Projektionsfläche haben möchtest.
Ich glaube, auf den ersten Gedanken wäre ich beim... Ich weiß es nicht... Der Beamer hat halt den Vorteil, der hängt unter der Decke, ne? Es hängt nichts an der Wand, es ist nichts im Weg, aber es bedeutet halt auch, wenn es super hell ist im Raum, dann siehst du auf dem Bild nichts. Das hat ein Fernseher nicht, aber dafür hängt der im Weg rum und kann was abbekommen und so.
Naja, und
aber ich glaube, aufgrund der Praktikabilität bin ich erstmal beim Fernseher. Es ist leichter, was anzuschließen. Moderne Geräte können auch ein Handy oder ein Tablet spiegeln und so. Ich glaube, ich bin erstmal beim Fernseher.
Ja, das kann der Beamer theoretisch auch, ne? Der ist ja auch mit dem WLAN eingespeist. Aber ich finde, was du sagst, abgesehen von der großen Projektionsfläche, finde ich, dass der Beamer einfach für die Klassenzimmer zu hell ist. Das sind ja keine Kinosäle. Und man hat so ein bisschen den Effekt von Kinosaal. Nee, beim Kinosaal ist ja eine Leinwand. Doch, da wird ja auch der Beamer genommen. Und ich finde einfach, dass viel zu häufig die Farben falsch dargestellt sind. Alles ist super blass. Man kann irgendwelche Einzelheiten kaum erkennen bei sowas wie Bildbeschreibung. Andererseits muss ich sagen, mit dem TV, wenn du da mal ein ganzes Arbeitsblatt zeigen willst, also da ist, bist du permanent damit beschäftigt, können Sie bitte nochmal hoch, können Sie bitte nochmal runter. Was steht da, was steht da? Es ist halt sehr viel kleiner. Ich meine, es kommt immer auch auf die Größe des Fernsehers an. So richtig coole, reinschiebbare Fernseher haben wir jetzt nicht. Unsere hängen jetzt an der Wand und sind einfach quasi wie so ein normaler Home-Fernseher. Aber ich glaube, da schiebe ich lieber ein bisschen hin und her oder cutte das Arbeitsblatt oder sag erst, schreiben alle einen Teil ab und danach scroll ich hoch und runter, anstatt damit zu leben, dass die Darstellung einfach so schlechte Qualität hat.
Ja, wir haben tatsächlich jetzt Smartboards überall.
Ja, gut, das ist...
Ja, aber das ist ja im Grunde genommen eher am Fernseher dran als am Beamer.
Ja, komplett.
Und wir hatten vorher überall Beamer. Und ich fand es schon cool, Beamer zu haben, weil ich mir dachte, ist ja schon mal ein erhebliches Upgrade zur Kreidetafel.
Nee, zum Overhead-Projektor.
Ja, zu oh Gott, ja zu dem sowieso. Aber tatsächlich, ich glaube, also einfach auch die Möglichkeit zu haben, wenn das Netzwerk mal zusammenbricht, da schnell ein Kabel anzuschließen und dann trotzdem zu spiegeln zu können, finde ich sehr viel cooler.
Ja.
Hat schon Sinn, warum jetzt alle auf Smartboards wechseln, anstatt auf irgendwelche Beamer mit irgendwelchen interaktiven Touchflächen oder so.
Ja, ja. Gut, wir sind uns einig. Sehr schön. Können wir unsere Zukunftsschule ausstatten?
Dir hat diese Folge gefallen? Dann lass uns ein Like da und teile sie mit deinen Freunden. Und wenn du auch in Zukunft keine weiteren Folgen verpassen willst, dann freuen wir uns über dein Abo.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.